Es ist schön, hier zu stehen und euch alle anzuschauen, auch euch aus der Ferne und einige aus der Nähe. Also nicht alle Gäste heute sind aus Stendal, aber ich lasse euch auch von Familie Waschke aus Stendal oder Arneburg, glaube ich, heißt es, grüßen. Bernd ist derjenige, der unsere Botschaften postet immer. Und er hat gestern unsere, ich werde das jetzt nicht vorerst nicht gebrauchen, danke. Gestern hat er unsere Webseite erneuert. Es hat neue Software gegeben und wir hatten ich bekam eine Nachricht: Irgendjemand tüftelt an eurer Webseite. Wenn das nicht ihr seid oder ist, dann, und ich habe bei ihm angerufen, ja, ich bin schuldig, sagte er. Okay, gut. Ja, seine Mutter ist jetzt 99 und im Juli wird 100, so Gott will, hat Corona überlebt und was mich sehr erfreut hat, obwohl das nicht Pflichtprogramm ist im Reich Gottes, sie schauen gemeinsam unsere Live-Übertragungen nachträglich an. Und ich sagte, gut, dann kannst du alles ausschneiden, was man sowieso nicht hört. Sagte er, nein, das machen wir nicht. Okay, vielleicht dann nehmen Sie die Zeit, auch wenn Sie euch beim Beten nicht hören können, selbst zu beten. Aber auf jeden Fall, liebe Grüße und die anderen Grüße und Bekanntmachungen heben wir auf das Ende auf. Auf das Ende des Gottesdienstes. Die Bibelgemeinde Magdeburg ist in einer Serie zum Römerbrief und wir sind am Ende von dem 11. Kapitel. Solltet ihr eine Bibel dabei haben, werden wir uns aber nicht nur mit dem 11. Kapitel beschäftigen und in 2 Wochen, so Gott will, werde ich zu diesen letzten Versen zurückkehren und sie ein bisschen näher auslegen. Ich hatte 2 Dinge auf dem Herzen. Erstens, von der Herrlichkeit Gottes zu reden. Das könnte vielleicht auch eine weitere Botschaft sein. Wir werden dieses Thema kurz anschneiden in dieser Botschaft und auch davon singen am Ende. Ich bin vergesslich, aber manche haben schon dieses Lied Maranatha. Wir haben das entweder zu Heiligabend oder am ersten Weihnachten gesungen, weil es heißt, ich bin gekommen. Und dann der letzte Punkt war, ich komme bald oder ich komme wieder. Und wir haben dieses dazu passende Lied gesungen. Es geht ja um die Verherrlichung Gottes. Und das andere ist, okay, ich möchte natürlich die Verse auslegen, aber manche hier sind Gäste, Geschwister natürlich. Aber anstatt, dass wir dann in eine Serie einspringen, habe ich gedacht, ich hole weit zurück und fasse ein bisschen zusammen, worüber der Apostel Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes spricht und schreibt in diesem Römerbrief. Nun, ich teile den Brief in 2 Glieder. Die ersten 11 Kapitel gehen darum oder handeln davon, wie man die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Und dann die letzten Kapitel 12 bis 16, wie lebt man dann diese Gerechtigkeit Gottes aus? Und ich denke, dass die Kapitel 9 bis 11 wirklich zu dem ersten Teil gehören, die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Nun, als wir die Kapitel 9 bis 11 betrachtet haben, haben wir gesehen, dass Paulus Gottes Gerechtigkeit in Schutz genommen hat. Deshalb nennen wir es eine Theodizee. Theos, ähnlich wie Latein Deo, Theos bedeutet auf Griechisch Gott. Und Dikaios ist das griechische Wort für Gerechtigkeit. Also ist eine Theodizee, obwohl das ein Wort ist, das die meisten nicht regelmäßig gebrauchen, Eine Theodizee ist, als ob Gott auf der Klagebank sitzen würde, von Menschen und Teufeln angegriffen, also bösen Geistern und dem Teufel selbst angegriffen. Aber Gottes Gerechtigkeit wird in Schutz genommen. Wir nehmen Gott, dem vorgeworfen wird, er würde nicht gerecht sein in seinem Handeln. Wir nehmen Gott in Schutz. Vielleicht braucht er das nicht. Eigentlich nimmt er sich selbst in Schutz durch den Heiligen Geist und durch diesen Brief. Um was geht es in dem Römerbrief, wie ich gesagt habe, um die Gerechtigkeit Gottes, aber um das Evangelium. Und wer mich gut kennt, weiß, dass ich nicht ein Expert bin in der griechischen Sprache. Wenn ich so oft erwähne, dann sollte das aber keine Täuschung sein. Aber EV oder EU heißt gut und Angelas, ein Engel oder Angeleo, ihr seht ja schon, hat mit Bote oder Botschaft. Also Evangelium bedeutet gute Nachricht, eine gute Botschaft. Und was ist diese gute Botschaft? Was ist das Evangelium? Okay, wir werden es gleich sehen, aber um die gute Nachricht, wobei der gerechte Gott imstande ist, ungerechte Menschen zu rechtfertigen. Der gerechte Gott rechtfertigt, macht gerecht, erklärt für gerecht, rechtfertigt ungerechte Menschen, ohne dabei seine Gerechtigkeit einzubüßen. Wenn ein Schiedsrichter mogelt oder bestechlich ist, dann sagen wir, der Schiedsrichter ist ungerecht, unfair. Wir erwarten von einem heiligen Richter, dass er gerecht ist und handelt. Aber wenn der Schiedsrichter sagt, der gefault hat, hat nicht gefault, er ist gerecht, dann sagen wir unfair. Nun, ich habe mir ein bisschen Probleme bereitet, denn ich hatte nicht vor, von dem Schiedsrichter zu sprechen und jetzt habe ich das. Aber kehren wir zu dem Thema zurück. Lasst uns das in wenigen Versen in dem Römerbrief sehen, in der Sprache der Bibel. Nun, wenn ihr schon bei Römer 11 seid, subtrahiere 10, nehme ein der Einzel weg und schlag bitte das erste Kapitel auf. Römer 1. Paulus sagt im allerersten Vers des Briefes, dass er von Gott für das Evangelium ausgesondert wurde. Ich lese vor. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ausgesondert für die gute Botschaft Gottes. Dann sagt er in Vers 9, dass er Gott am Evangelium seines Sohnes unablässig und in seinem Geist dient. Ich lese Vers 9. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Also er ist ausgesondert für das Evangelium. Er dient Gott am Evangelium. Dann sagt er in Vers 15, er ist bereit, bis nach Rom zu reisen. Denn, also hier steht, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Die gute Botschaft von Jesus will er selbst in dem entferntesten Land Italien dienen, in der Stadt Rom. Denn, erklärt er in Vers 16, er schämt sich des Evangeliums von Christus nicht. Manche schämen sich, selbst Theologen schämen sich. Sie wollen die Menschen nicht schlecht nennen, zum Beispiel. Oh, ihr seid gut. Wenn man so schon so gut ist, dann bräuchte man kein stellvertretendes Opfer, kein Opfer am Kreuz. Dann ist das Kreuz und ist Jesus hinfällig. Brauchen wir ihn nicht. Und manche schämen sich, den Menschen ins Gesicht zu sagen, dass sie schuldig sind und dass sie das Opfer am Kreuz nötig, dass es notwendig war, dass der Gottessohn am Kreuz für sie stellvertretend stirbt und sein heiliges Blut für einen unheiligen Menschen und für die unheilige Menschheit gießt. Also er schämt sich aber nicht, heißt es in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Nun, dieses Wort heißt auch Fähigkeit oder Befähigung. Gott ist fähig, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wer tut hier das Retten? Gott. Er ist der Einzige, der dazu imstande ist. Und warum schämt er sich nicht? Das war Grund 1. Er nennt zwei Gründe. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft, Gottes Fähigkeit zur Errettung für jeden, der gut genug ist. Nein, für jeden, der glaubt. Ach so, Glauben. Oh, ich habe einen starken Glauben. Ja, woran glaubst du? Natürlich ist es wichtig, woran. Du kannst auch glauben, dass du fliegen kannst und steigst dann von der obersten Etage ab und stellst unter Beweis, dass dein Glaube weder Hand noch Fuß noch Flügel hatte. Aber du, Gott ist fähig zur Errettung für jeden, der glaubt, dem Juden zuerst, für den Juden zuerst. Das mag man vielleicht nicht gern hören. Aber die Juden, Israel, ist Gottes auserwähltes Volk. Und sie haben das Evangelium zuerst angeboten bekommen. Und es gilt ihnen zuerst, aber nicht nur. Und das ist das Schöne. Und auch dem Griechen, sagst du, ich bin weder Jude noch Grieche. Doch, du bist ein der beiden. Griech ist ein Sammelbegriff für die aus den Nationen. Okay. Und dann fährt er fort, Vers 17, denn, ein zweiter Grund, in dem Evangelium wird geoffenbart, was? Die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes wird in der guten Botschaft, in dem Evangelium, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, die Gerechtigkeit die Gott selbst hat. Es kann auch eine andere Bedeutung haben, aber dies ist die Gerechtigkeit, die Gottes, also die Gott inne hat. Es gehört zu seinem Wesen und eigentlich ist er der Einzige, der so gerecht ist. Die Gerechtigkeit, die Gott selbst hat und die Gerechtigkeit, die Gott dem Menschen aufgrund seines Glaubens an Christus gibt. Es ist Gottes Eigentum und es ist Gottes Geschenk. Gottes Gerechtigkeit wird geoffenbart in dem Evangelium. Der Mensch ist ungerecht. Schauen wir in Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn, also wir sahen, darin wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Nun schauen wir uns Vers 18 an und es heißt, denn, also es hat einen Bezug zu dem, was gerade gesagt wird, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Wenn du kein durch den Glauben an Jesus Christus gläubiges Kind Gottes bist, dann hältst du die Wahrheit auf durch deine Ungerechtigkeit. Und Gottes Zorn ist vom Himmel her geoffenbart. Das hört man oft nicht in den Predigten heutzutage, wenn man überhaupt Predigten hört. Aber von dem Zorn, von dem gerechten Zorn Gottes, Gottes Zorn wird geoffenbart gegen jede Ungerechtigkeit der Menschen. Und was ist die Ungerechtigkeit? Die Hauptungerechtigkeit ist, dass man Gottes Wahrheit ablehnt oder aufhält. Der Mensch ist ungerecht, Vers 18, und in Vers 29 heißt es, der Mensch ist voller Ungerechtigkeit. Oh, wenn man vielleicht bereit wäre einzuräumen, ich bin ein bisschen ungerecht. Aber Vers 29 sagt, nein, du bist nicht ein bisschen, ein wenig ungerecht, sondern als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit. Voll sind von aller Ungerechtigkeit. Hier nimmt Paulus auf Psalm 14 Bezug und beschreibt, wie ungerecht die Menschen sind. Und übrigens, Ungerechtigkeit ist der Oberbegriff in der Liste. Voll sind von Ungerechtigkeit und dann darunter viele, viele Punkte, was es heißt, ungerecht zu sein. Und ich kann mir vorstellen, die Juden, die sich ganz gut auskannten mit dem Gesetz, haben gesagt, ja, gib's ihnen. Gib's denen aus den Nationen. Die sind so schuldig und wir sind so gut. Und in Kapitel 2 sagt Paulus, natürlich der Heilige Geist durch Paulus, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Vers 3, denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Und Vers 5, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des, hört, gerechten Gerichtes Gottes, gerechten Gerichtes Gottes. Gottes Zorn ist ein gerechter Zorn. Gottes Gericht ist ein gerechtes Gericht. Dann überfliegen wir den Rest des zweiten Kapitels. Nachdem er gezeigt hat, die Nationen sind schuldig, und das sind auch die, die sich gut auskennen mit dem Gesetz, also die Juden auch, sie sind auch schuldig. Jetzt in Kapitel 3, schon in Vers 3, wirft Paulus die Frage auf, wenn etliche aus dem Judentum untreu oder man könnte auch sagen ungläubig waren, jetzt eine Frage. Hebt ihre Untreue die Treue Gottes etwa auf? Gott hat den Juden gewisse Dinge versprochen, aber manche Juden sind ungläubig oder untreu. Also trauen, glauben ist dasselbe, untreu, ungläubig. Jetzt ist die Frage, wenn hebt ihre Untreue die Treue Gottes auf? Lesen wir das. Was denn oder wie denn? Römer 3, Vers 3. Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Die nächsten Verse, Vers 4. Das sei ferne. Ihr seid einen Schritt zu weit gegangen. Ihr seid jetzt nicht mehr orthodox. Ihr seid nicht mehr der Wahrheit getreu. Nein, das sei ferne. Sehen wir, dass Gott auf der Anklagebank steht. Ist er denn untreu? Wir dachten, dass es in dem Römerbrief um unsere Rechtfertigung geht. Schuldige Menschen werden vor Gott gerecht gemacht. Dabei geht es mindestens so viel, wenn nicht sogar mehr, darum, dass Gott rechtfertigt wird. Der unschuldige Gott wird in diesem Brief für unschuldig gefunden. Und lesen wir Vers 3 bis 6. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Man rechtet mit Gott. Gott auf Anklagebank. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Dann sagt Paulus, ich rede nach Menschenweise. Denkt nicht, dass ich so denke, aber so könnten die Menschen sagen. Wenn wir nur Gott für gerecht zeigen durch unsere Sünde, tun wir ihm einen Gefallen. Aber auch da sagt er, das sei ferne. Weil wie könnte Gott denn die Welt richten? Auch die Atheisten wissen, dass es verkehrt ist, wenn Gott, wenn es ihn gäbe, wenn Gott nicht eingreift, wo es in der Welt Schuld gibt. Wo ist der gerechte Gott? Warum greift er nicht ein? Das ist eigentlich ironisch. Einerseits, wenn er eingreift, dann sagen sie, wo ist der liebe Gott? Andererseits, wenn er nicht eingreift, sagen sie, wo ist der gerechte Gott? Also er kann nicht gewinnen, sozusagen, gegen die Menschen aus ihrer Perspektive. Der Teufel und verlorene Menschen würden Gott gerne für schuldig halten. Dann könnte man sagen, der angeblich gerechte Richter richte die Menschen zu Unrecht. Aber es sind die Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, die ungerecht sind. Kapitel 3, Vers 10 sagt, es ist keiner gerecht. Vers 20, aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt. Kein Mensch ist so gut, dass er durch seine guten Werke gerechtfertigt werden könnte vor Gott. Und jetzt erreichen wir in Kapitel 3, in den Versen 21 bis 28, einen ersten Höhepunkt. Paulus nennt es sogar den Schluss, aber ich denke, er meint Schlussfolgerung in der Argumentation dieses Briefes bisher. Ich lese diese Verse und wenn ihr mitfolgen wollt, ab Vers 21 in Kapitel 3. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich, hey, wir hören diese Worte noch einmal, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Aber das ist nicht das Ende. Lesen wir weiter. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir gebrauchen Vers 23 oft, um unter Beweis zu stellen, alle sind sündig. Es stimmt auch. Aber warum, wozu gebraucht der Heilige Geist das? Um uns zu zeigen, dass wir als Sündige errettbar sind. Jesus ist gekommen, um das, was verloren ist, zu retten und zu suchen und zu retten. Also, wenn wir uns für schuldig erklärt sehen in Vers 23, lesen wir weiter in Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Das ist ein Wort der Hoffnung. Wenn diese Botschaft für manche vielleicht zu hoch ist, also wir schmeißen euch ins kalte Wasser und sagen, schwimmt. Moment. Ohne Verdienst gerechtfertigt. Wenn ihr sonst nichts mitnehmt von dieser Botschaft, vielleicht weißt du, dass du der Schlimmste bist oder eine sehr Schlimme und denkst, ich könnte nie so gut sein, dass ich es in den Himmel schaffe. Nein, das könnten auch die Besten nicht. Hier heißt es, alle Menschen werden für schuldig erklärt, damit sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Ja, wie geht denn das? Weil Jesus den Preis, die Schuld für deine Sünden beglichen hat. Er ist reich an Erbarmen. Er ist überreich an Gerechtigkeit. Und du kommst zu ihm mit deinen Defiziten, mit deinen Schulden und Sünden und sagst, ich kann mich selbst nicht retten. Du aber bist heilig, 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 Gott. Und sagst, du kannst das mehr als ausgleichen. Ohne dich schaffe ich es nicht zu Gott hin. Aber mit dir kann ich nicht verloren gehen. Du rettest mich. Und deine Gerechtigkeit ist mehr als genug. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um nicht meine, sondern seine Gerechtigkeit zu erweisen. Und die Menschen können sagen, ja, was ist aber mit den Leuten, die gestorben sind, bevor Jesus Christus am Kreuz gestorben ist? Gute Frage, eine berechtigte Frage. Gott hat darüber hinaus gesehen oder geschaut. Er ließ die Sünden ungestraft, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der damals jetzigen Zeit zu erweisen. Er zeigte in Jesus am Kreuz seine Gerechtigkeit. Er sagt, okay, ich strafe euch jetzt noch nicht. Ich bestrafe meinen Sohn Jesus, den Gerechten. Er trägt die Strafe. Und dann kann Gott sagen, aha, dann hat es doch eine Strafe für die Sünde gegeben, auch wenn sie lange ausgezögert wurde, hinausgezögert. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen in der jetzigen Zeit, damit er selbst gerecht sei. Wir dachten, es geht darum, wir wollen gerecht sein. Wir wollen es auch. Aber die Menschen wollen gerne Gott für ungerecht finden und halten ihn für ungerecht. Und hier heißt es, er zeigt in der jetzigen Zeit seine Gerechtigkeit, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Er bleibt gerecht, obwohl er Sünder rechtfertigt. Der Richter spricht sie schuldig, bezahlt dann, weil er dazu imstande ist, die Strafe, und wer an ihn gläubig ist, den trifft die Strafe nicht. Und Gott bleibt dabei gerecht, obwohl er den Sünder freispricht. Als hättest du nie gesündigt. Weil der nie gesündigt hat, Jesus Christus, an deiner Stelle gestorben ist. Das ist verblüffend. Das ist sagenhaft. Das ist wunderbar. Und das darf dir gelten. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Rühme ich mich? Ach, ich bin so gut, ich habe es in den Himmel geschafft. Wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss oder zu der Schlussfolgerung, dass der Mensch durch den Glauben an Christus gerechtfertigt wird. Ohne Werke des Gesetzes. Wenn du denkst, du wirst Christus irgendwie aushelfen. Christus, danke für deinen Beitrag. Und ja, du gleichst das Wenige aus, was ich nicht erreicht habe. Nein, hast du nicht verstanden. Wir sind alle Schuldner. Wir haben uns an Gott gesündigt. Es ist nicht ein wenig Schuld. Es ist eine große, unermessliche Schuld. Aber Jesu unermessliche Gerechtigkeit mehr als gleicht diese Schuld aus. Du wirst gerechtfertigt ohne Werke des Gesetzes, die dazu führen würden, dass du errettet wirst. Gerechtfertigt. Natürlich, nachdem du ein Kind Gottes bist, setzt Gott dich imstande, Gerechtigkeitswerken zu tun. Aber du kommst nicht in den Himmel durch diese Werke. Du kommst nur in den Himmel durch das Werk, das vollendete Werk Jesu Christi am Kreuz und sein vollkommenes Leben. Wenn er nicht perfekt gelebt hätte, würde sein Tod nichts wert sein. Es ist sein vollkommenes Leben, das sein Tod am Kreuz so besonders macht. Und das ist, also dieser Glaube ist genau das, was Abraham damals vor vielen tausenden Jahren auf den Tag gelegt hat. Er wurde auch nicht durch Werke gerechtfertigt. Er stellte seinen Glauben durch die Werke unter Beweis, aber sein Glaube geschah, bevor er beschnitten wurde, bevor das Gebot kam, das er befolgen musste. Und dieser Glaube war die Weise, wodurch er Gott verherrlichte. Er verherrlichte Gott durch seinen Glauben. Möglicherweise willst du dich selbst verherrlichen durch deine Werke. Gott will nicht durch deine Werke, Gott will durch deinen Glauben an Jesus verherrlicht werden. Gott erweckte Sarahs Mutterleib zum Leben, daran glaubte Abraham, bevor es geschah. Und wenn wir an denselben Gott glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, so wird uns die Gerechtigkeit ebenso angerechnet, nicht verdient, angerechnet. Der Herr Jesus wurde um unserer Übertretung willen dahingegeben, überliefert. Und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Leben aus dem Tod. Kapitel 5. Wir sind aus Glauben rechtfertigt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Nicht anders, sondern so. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind durch sein Blut gerechtfertigt worden, Vers 9, und werden deshalb vor seinem Zorn errettet. Er starb, um uns, seine Feinde, mit Gott zu versöhnen. Er lebt, um uns, die Versöhnten, weiterhin von der Sünde zu retten. Kapitel 6. Ja, um das geht es in Römer 6. Wir sind der Sünde gestorben und sollen nicht mehr in der Sünde leben. So heißt es in Vers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das geht nicht. Und dann Vers 7. Wir sind, Kapitel 7, gegenüber dem Gesetz verstorben. Es herrschte so lange, bis wir mit Christus gestorben waren. Also das Gesetz herrschte, solange bis wir mit Christus gestorben sind. Jetzt aber leben wir ein neues Leben in Christus und das Gesetz hat auf uns keine Ansprüche mehr. Dann könnte man sagen, ja wozu das Ganze? Wozu gab es dann überhaupt das Gesetz? Es hat nur hervorgehoben, wie schlimm unser Fleisch ist. Und das tut es auch jetzt noch. Dein Fleisch kämpft mit allen Kräften gegen das Gesetz Gottes. So schlimm ist dein Fleisch und mein Fleisch. Unser Fleisch ist nicht wiedergutmachbar. Also das ist kein deutsches Wort. Aber ist, ja, Gott braucht ja nur etwas zu verbieten, schon will ich, das heißt, will mein Fleisch es tun. Kein Wunder, dass dann Paulus gesagt hat, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, als würde ein Leib, ein Leichnam an mich gekettet sein, als würde ich diesen Leib herumtragen, diesen Verwesten. Furchtbar. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, mit dem ich behaftet bin? Ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mein Sinn dient Gott, wenn auch mein Fleisch noch der Sünde vordienstlich ist. Aber, Kapitel 8, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Keine Verdammnis. Denn das vorherrschende Prinzip, das Gesetz des Geistes, hat in uns das bewirkt, wozu unser Fleisch nicht imstande war. Mein Fleisch konnte sich wirklich nicht gegen die Sünde, gegen die Versuchung wehren. Aber Gottes Geist hat uns frei gemacht von dem vorherrschenden Prinzip der Sünde und hat uns die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllt. Jesus hat diese von dem Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllt. Davon kann man lesen in Kapitel 8, Verse 2 und 3. Jetzt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, versuchst du dich erretten zu lassen durch das Gesetz, ist es unmöglich. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch, in seinem Fleisch, verurteilte. Wir singen ein Lied, es ist Lied 87, ich meine jetzt nicht, aber in dem Impact-Buch gibt es Lied 87, es heißt, ich bin entschlossen, nicht ich bin entschieden, sondern ich bin entschlossen. Und in dem Refrain heißt es, jetzt gilt all mein Trachten dem nur, was droben ist. Ja, wir seufzen hier auf Erden, aber Gott hat uns zuvor ersehen, vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, berufen und gerechtfertigt und verherrlicht. Verse 29 bis 30. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Also es ging ja um die Anklage Gottes, jetzt geht es um die Anklage seiner Kinder. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott rechtfertigt. Christus tritt für uns ein. Gott liebt uns. Wer kann uns von Gott scheiden? Moment einmal. Amen. Das hört sich so an wie die Worte Gottes im Alten Testament. Jetzt haben wir ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Okay? Wir haben ein Problem. Denn Gott gebraucht Worte für uns, ähnlich wie er Worte gebraucht hat mit Israel. Zum Beispiel in Jesaja 49 heißt es, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Gott sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie, die Frauen, ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen, sagte Gott Israel. So ähnlich spricht er zu den Erlösten, die an Jesus Christus gläubig sind. In Jeremia 31, Vers 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und Malachi sagt auch, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und hier am Ende von Römer 8 ist die Liebe ist die Rede von der Liebe Gottes. Na toll, du hast ja auch Israel geliebt. Und schau mal, was aus Israel geworden ist, könnte man vielleicht denken. Gott, ich weiß nicht, ob du glaubwürdig bist. Deshalb gibt es Kapitel 9, 10 und 11. Paulus verteidigt Gott in diesen Kapiteln und er sagt, Gott darf auserwählen, wen er will. Er darf auch verstocken, wen er will. Es steht alles mit dem Wort Gottes im Alten Testament im Einklang. Verse 6 bis 18. Ihr könnt nachschauen. Aber denkt man, selbst die Verstockten erfüllen den Willen Gottes durch ihre Verstocktheit. Dann könnte man fragen, okay, warum sollte also Gott sie dafür beschuldigen? Und des Heiligen Geistes Antwort lautet, ob es uns gefällt oder nicht, so darf man nicht mit Gott sprechen. Wir haben erwartet, er würde uns ausführlich ein Argument nennen. Es gibt Fragen, wo man einfach sagt, Moment einmal, so darf man nicht mit Gott sprechen. Wir haben Probleme damit. Gott scheint aber kein Problem damit zu haben. Er wählt manche aus. Ich sage nicht, dass er Menschen zum Verderben erwählt, das will ich nicht sagen, aber es heißt hier, dass er sie verstockt. Er verstockt, wen er will. Und du sagst, ja, dann erfüllen sie seinen Willen. Hey, Moment einmal. Rede nicht. Was man damit sagen will, ist, warum schickt er sie in die Hölle? Sie tun ohnehin seinen Willen. Und Paulus sagt, das geht wieder einen Schritt zu weit. Und um das zu verteidigen, sagt er in Kapitel 10, ihr seht, wir kommen voran, wir fassen 11 Kapitel zusammen und wir sind jetzt schon bei Kapitel 10. Kapitel 10 zeigt, dass Gott Israel den ganzen Tag seine Hand ausgestreckt hat. Aber Israel macht sich schuldig. Also nicht Gott macht sich schuldig, sondern Israel macht sich schuldig. Dadurch, dass es nicht geglaubt hat. Vers 11 und Vers 13. Gott sagt, wer ist dann hier der Schuldige? Bin ich es, weil ich sie verstockt habe, die verstockt waren? Israel hat sich an Gott versündigt, denn sie haben seine Gnade abgelehnt. Sie hätten ihn nur anrufen müssen. Römer 10, Vers 13, glaube ich. Wer auch den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Sie hätten nur anrufen müssen und an seine Auferstehung glauben müssen und mit ihrem Mund Jesus als Herrn bekennen müssen, so wären sie gleich errettet gewesen. Aber nein, sie trugen also die Verantwortung für ihre eigene Verurteilung. Die Auserwählung Gottes in Kapitel 9 hebt die Verantwortlichkeit und die Schuld der Menschen nicht auf. Kapitel 10. Und jetzt Kapitel 11. Da könnte man aber denken, dass Gott sein Volk verstoßen hat. Und viele im Christentum behaupten so etwas. Gott hat's mit Israel fertig, jetzt hat er nur einen Plan mit der Gemeinde. Die Gemeinde habe Israel ersetzt. Gott könnte es nicht klarer verneinen. Das sei ferne. Paulus sagt, ich, Paulus, bin ein Paradebeispiel. Ich bin Jude und Gott hat mich errettet. Es hat ja immer einen Überrest nach der Gnadenwahl gegeben, Vers 5. Wie damals mit den 7000. Das Heil ist nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Gnadenwahl. Und die Auswahl ist es auch. Nicht nur das Heil, sondern die Erwählung ist nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Selbst innerhalb Israel hat es eine Auswahl gegeben. Die übrigen wurden verstockt. Merkt, passiv. Sie wurden von Gott verstockt. Gott steht dazu. Er entschuldigt sich nicht. Wir meinen ihn manchmal in Schutz zu nehmen und sagen, nein, das wurde nicht gemeint. Er sagte, doch, das wurde gemeint. Es ist ihnen widerfahren. Dies steht mit den Propheten im Einklang. Ist dieser Fall Israels ihr Straucheln? Ist dies endgültig? Hat Gott denn beabsichtigt, sie nie wieder zu erholen, zu wiederherstellen? Nein. Ihr Fall war deiner und meiner Gelegenheit. der Heiden Gelegenheit, der Nationen Gelegenheit, weil die Juden das Evangelium der Gnade von sich warfen und bestrebt waren dagegen, die eigene Werksgerechtigkeit durchzusetzen, wenn es ihnen auch kläglich gescheitert war, wenn sie es nur ehrlich gestehen würden. Deshalb wendeten sich die Apostel an die Nationen, Apostelgeschichte 13, 46. Nun überlegt euch, wenn schon das Scheitern des Volkes Israel in das Evangelisieren der Welt hineinführte, wie viel Segen würde es für die Welt nicht bringen, wenn ganz Israel wie ein Mann an ihren Messias gläubig werden würde? Allein ihr Unglaube resultierte in Segen für die Welt. Ihr Glaube würde unsagbaren Segen mit sich bringen. Das ist die Lehre von Römer 11. Ganz Israel wird auf diese Weise, aufgrund des Glaubens an Jesus, den Messias, errettet werden. Vers 26. Der Erlöser wird aus Zion kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Nicht er seine Schuld abwenden, sondern Gott wendet die Gottlosigkeit von Jakob ab. Das ist Gottes Bund mit ihnen. Jetzt sind sie, sagt Paulus, Gottes Feinde. Jesaja 1, 24. Jesaja 63, Vers 10. Aber der Väter Abrahams, Isaaks und Jakobs, sie sind die Geliebten. Und das bringt uns zu dem Ende dieser Theodizee in Römer 11. Verse 29 bis 32 reden von den Gnadengaben Gottes, von der Barmherzigkeit mehrmals und von dem Erbarmen Gottes. Ich will diese Verse lesen und dann seht, wie ihr darauf reagieren würdet und was Gott dadurch bezweckt hat. Römer 11, Verse 28 bis 32. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie, Israel, zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben, merkt, Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr aus den Nationen einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglauben willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander, Juden und Nichtjuden, Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, eingesperrt, damit er sich über alle erbarme. Also ich weiß nicht, ob es korrekt ist zu sagen, Freunde, wenn ein Mensch nicht erkennt, dass er weggesperrt ist in dem Unglauben, dann zählt er das nicht für Erbarmen, wenn man ihm dann die Kammer aufschließt. Manche Leute halten sich für gerecht und wissen nicht, dass sie Gefangenen sind ihrer Sünde. Sie sagen, ha, Erbarmen brauche ich nicht, ich bin ein freier Mensch, und wissen nicht, dass sie Sklaven der Sünde sind. Gott sagt, alle sind weggesperrt. Alle. Ich schließe die Nichtjuden da ein, ich schließe auch die Juden da ein, damit ich allen erbarmen kann. Du bist auch in der Sünde und bist ein Gefangener. Gott möchte dich aber befreien. Er möchte dich freisetzen zum neuen Leben. Aber du musst zuerst erkennen, dass du wegen der Sünde ein Gefangener bist. Dass du der Erbarmung, des Erbarmens, es nötig hast. Na, das ist aber ein Plan. Gottes Handeln an Israel stellte seine Gerechtigkeit vorübergehend in Frage. Aber jetzt sehen wir, dass ihre Verstockung und Verwerfung nicht endgültig war. Gott hat das Ganze gebraucht, damit er sich der Nationen erbarme. Und selbst das hat Gott gebraucht, um Israel wiederum zur Eifersucht zu reizen, damit etliche errettet werden. Und eines Tages wird Gott, weil er eben Gott ist und das tun darf, was Gott eben tun darf, nämlich allen seinen gerechten Willen, wird er Israels Unglauben und Ablehnung schlagartig überwinden. Es vollständig bis auf den letzten Israelit, der zu der Zeit noch am Leben ist, erretten. Und somit werden die Worte der Verheißung Gottes zu einer noch größeren Erfüllung gereichen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wie würdest du darauf reagieren? Ich kann euch sagen, wie der an Jesus gläubige jüdischer Gelehrte Paulus darauf reagiert hat. Schaut euch in Kapitel 11 den letzten Vers an. Das heißt, denn von ihm und durch ihn sind, und für ihn, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Nun, wie reagierte Paulus darauf? Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Gott hat einen wunderbaren Plan, wobei du auch teilhaftig sein kannst an sein ewiges Leben. Und auch die Juden sind nicht verworfen, nicht endgültig. Sie dürfen auch teilhaftig sein. Was für ein wunderbarer Plan. Und anstatt, dass wir Gott deshalb anklagen, geben wir ihm dafür die Ehre. Wir haben gesungen, heilig, 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 und dann hieß es, Ziel und Mittel bist du. Denn von ihm, Quelle, und durch ihn, Mittel, und für ihn, Ziel, sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und wenn du damit einverstanden bist, also wenn du das bejahen kannst, dann auf drei kannst du das letzte Wort in Kapitel 11 auch mit mir sagen. 1, 2, 3. Amen. Noch einmal, 1, 2, 3. Amen. So ist es.